Hallo und herzlich willkommen, liebe Supporter bei Hooked on Topic, einer neuen Folge mit einem neuen Thema. Letztes Mal haben wir uns mal wieder, beziehungsweise letztes Mal hast du ja über Invader Sim geredet. Ja. Davor, was ich gerade sagen wollte, haben wir uns mal wieder Spiel des Jahres Podcast vorgenommen. Heute machen wir was ganz anderes, denn uns steht so ungefähr in einem halben Jahr, ein bisschen mehr, der Launch der nächsten Konsolengeneration bevor. Und deswegen wollen ich und der Tom, der mir gegenüber sitzt, heute mal ein Wunschkonzert hier abspielen und darüber reden, was wir uns denn in einer idealen Welt vorstellen würden, was da so die Launch-Games wären. Und das möchte ich nochmal betonen, das ist jetzt keine wirkliche Spekulation, was da tatsächlich kommen soll oder wird, sondern das ist einfach so, was wäre denn richtig geil? Worüber würden wir uns denn richtig freuen? Auch wenn wir wissen, dass das nicht passieren wird, reden wir trotzdem drüber. Bis zu einem gewissen Grad ist ja sowieso sämtliche Spekulation über die Launch-Titel noch ein Wunschkonzert, weil da gibt's ja, abgesehen von so einem Assassin's Creed, sehr wenig konkrete Hinweise nur bisher. Aber wir haben uns gedacht, wir gehen komplett in diese Richtung und reden ein bisschen drüber, was wir einfach sehen möchten gerne.
Ja, da bin ich sehr dabei. Ich würde mal sagen, wir können es mal ein bisschen in Kontext rücken. Ich habe mir nämlich einfach mal aufgeschrieben, was man denn schon weiß, was für Next Gen angekündigt ist oder womit man zumindest rechnen kann. Da gibt es zum einen Outriders von People Can Fly, gerade erst enthüllt. Finde ich, sieht ein bisschen langweilig aus.
Was waren das nochmal? Das
kannst du kurz. Dieser Third-Person-Koop-Shooter auf so einem Alien-Planeten.
So ein bisschen Destiny-like.
Genau, wirkt es. Mit so Slow-Mo-Mechaniken, Loot-Fokus und ja, wie gesagt, fand ich leider ein bisschen langweilig. Godfall soll ja auch sowas werden, hatte aber einen sehr viel cooleren Trailer. Und da wurde zumindest PlayStation 5 genannt, ist aber auch für Xbox Series X angekündigt, zumindest nach dem, was ich jetzt gefunden habe. Gods and Monsters ist noch so ein Ding, was in der Schwebe sich befindet, was Ubisoft angekündigt hat. Ganz merkwürdig, was sie für Februar 2020 angekündigt haben. Und jeder dachte so, das wird nix.
Wurde dann im großen Shake-Up zusammen mit Watch Dogs unter anderem auch dem Rainbow Six-Spiel verschoben.
Assassin's Creed Kingdom ist natürlich auch was, kann man sehr fest mitrechnen, dass das ein Crossplay-Spiel wird. Batman ist so die Frage, wird ja die ganze Zeit angeteasert. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Launch-Window-Spiel wird.
Das wäre die einzige Ausrede, die sie haben, dafür, dass sie noch nicht angekündigt
haben. So in die
Länge
zu ziehen,
dass sie immer noch warten, bis das PlayStation-Event endlich passiert.
Vielleicht haben die auch fest damit gerechnet, dass das im Februar ist.
Ja.
Und dann so, oh nee, ist es nicht? Scheiße. Ja. Es wirkt ja momentan auch so, als ob Sony einfach wartet, bis Xbox ankündigt und Xbox wartet bis zu E3.
Das ist auch meine Spekulation, dass wirklich konkret niemand einen Preis sagen will, bevor der andere das nicht gemacht hat, um dir dann 50 Euro zu unterbieten.
Ja, genau.
Das ist so sehr interessant.
Psychonaut 2 hat noch keinen Release-Termin, keinen festen, soweit ich weiß, sondern nur 2020. Könnte aber auch so ein Ding werden. Mhm. Obwohl ich bezweifle, dass das schon für die Next-Gen-Plattform dann direkt erscheint.
Ja, das glaube ich. Also, mit dem Support von Microsoft womöglich. Aber es ist ja auch ein Multiplattform-Titel, deswegen ist das wieder sehr kompliziert.
Und wir haben ein richtig definitives Launch-Spiel, nämlich für die Xbox Series X und das Halo Infinite.
Genau. Erscheint natürlich auch für die Xbox One.
Genau.
Aber damit haben wir zumindest einen. Das ist wenig überraschend.
Ja, aber zumindest hast du da etwas, wo du weißt, okay, das werde ich vielleicht spielen am Launchtag.
Ist tatsächlich auch, wenn man darüber nachdenkt, wenn ich jetzt nicht völlig im Blödsinn rede, aber ich meine, das ist das erste Halo-Spiel, das zu einem Launch an der Xbox da ist, seit Halo 1. Ich glaube, Halo 3 erschien auf jeden Fall erst später.
Ja.
Und Halo 5 auch. Deswegen, klar, Halo 1, Origin Halo, erschien ja zum Launch der Xbox. Und seitdem haben die es nie geschafft, zum Launch einer neuen Konsolengeneration
eigentlich ganz schön
machen. Eigentlich finde ich es auch schön, ja.
Hoffentlich wird das Spiel gut.
Please be good.
Und was ich noch viel interessanter fand, war mir mal ein paar der Launch-Titel anzugucken von der PlayStation 4 und Xbox One.
Oh boy, that was not a great time for anyone.
Nee, also es gab natürlich auch da Multiplattform-Titel wie Assassin's Creed 4. Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, ich weiß nicht, ob die alle wirklich am Release-Tag da waren, aber auf jeden Fall so in diesem Fenster. Oder Need for Speed Rivals war es damals. Aber PlayStation 4 hatte First-Party-Spiele wie Neck und Killzone Shadowfall.
Mhm. Das war immer, also das finde ich immer noch besser, als in der Popkultur es oft bewertet wird.
Ja, mich hat's gelangweilt.
Ja, verstehe ich auch.
Und Resogun, was für mich das beste Launch-Spiel war, aber unter dem Line-Up.
Meiner Meinung nach das beste Launch-Spiel kommt gleich bei der Xbox.
Oh ja, da gibt's mehrere tatsächlich. Also
mehrere Kandidaten.
Die hatten ein größeres First-Party-Launch-Line-Up.
Ja, ja.
Crimson Dragon zum Beispiel. Dead Rising 3.
Aha.
Forza Motorsport 5.
Alles uninteressant
bisher. Was ja aber wirklich gut war.
Ja, das habe ich sehr gut bewertet. Das ist allgemein recht schlecht weggekommen, weil das halt wesentlich kleiner war als der Vorgänger und weil es halt ein Next-Gen-Ding war und weil es ziemliche Mikrotransaktionen auch hatte.
Oh, stimmt, ja.
Das wurde ziemlich vernichtet, also für Forza-Verhältnisse vernichtet. Ich habe halt immer im Kopf gehabt, wie geil das aussieht und wie gut es sich spielt, deswegen habe ich den trotzdem neu
gemacht. Ja, also es ist ja trotzdem dann noch ein gutes Spiel.
Auf jeden Fall.
Ja. Loco Cycle.
Now we're talking. So. Da haben wir mein Highlight.
Loco Cycle?
Loco Cycle. Habe ich damals durchgespielt. Ist komisches
das
Spiel.
Das waren die Explosion Man-Macher?
Das sind die Explosion Man-Macher, ja. Genau. Twisted Pixel heißen sie.
Ja, genau.
Finde ich immer, also ich finde es nicht so scheiße, wie es gemeinhin gewertet wird. du spielst Motorrad, haust damit Gegnern aufs Maul und dann gibt es lustige Live-Action-Sequenzen zwischendurch.
Stimmt, das hat ja. Oh Gott.
Ja, das machen die immer. Die sind ja so völlig immer sehr lustig drauf und du hast halt einen Special Attack-Knopf und da kommt ein bärtiger Mann von unten ins Bild, guckt dich an, ist quasi im Vordergrund, haut so mit seiner Faust ganz oft in die Kamera und dann gehen alle Gegner kaputt. Jetzt gut.
Sure. Ja. Zoo Tycoon gab es dann noch auf der Xbox One. Mhm. Das habe ich ja gespielt und war sehr enttäuscht, weil es mega limitiert war.
Ja.
Rise, Son of Rome.
Konntest aber so Wasser auf Bären schießen. Die haben so,
das stimmt.
Gemacht.
Die Tiere sahen auch ganz okay aus. Rise, Son of Rome sieht ja einfach heute noch richtig gut aus. Das ist ein wahnsinnig hübsches Spiel, halt super stumpf, aber
ist ein okayes Spiel.
Ja, genau, hat man durchaus seinen Spaß mit. Und Killer Instinct, was zum Release sehr dünn bestückt war ja auch kein Vollpreisspiel. Inzwischen, also mit der Zeit, wurde das halt richtig, richtig, richtig gut.
Ja,
Killer Instinct. Ich auch behaupten. Gibt's ja auch auf PC, ist auch im Game Pass drin.
Gibt's das auf PC? Das wusste ich gar nicht.
Mhm. Schon seit einer ganzen Weile gibt's so eine Windows 10 Edition. Genau, und das sind so die Launch-Spiele gewesen der noch aktuellen Konsolengeneration. Und da kann man, also das sollte man überbieten, das sollte vielleicht das Ziel sein.
Das ist halt so interessant, weil wir jetzt in so einer völlig anderen Situation sind, weil damals war ja wirklich immer noch sehr konkret, es gibt wahrscheinlich bald keine Konsolen mehr und keiner hat sich getraut, eine als von vor allen Dingen im japanischen Kreisen wirklich für Next-Gen zu entwickeln, weil ja die Konsolen so unglaublich eingebrochen sind in Japan. Es war ja wirklich so das Ding, okay, ist der japanische Markt künftig einfach weg, weil die Konsolen sich da gar nicht mehr verkauft haben und das alles komplett auf Mobile ging und dann hat es halt vor allen Dingen für die PS4 halt geschafft zu zeigen, nee, das, wir werden gerade neue Rekorde gebrochen, das ist alles da und in dieser Phase befinden wir uns ja gerade, deswegen bin ich mir da auch sehr sicher, dass wir positiv der Zukunft entgegen gucken können.
So, und ich fange einfach mal an. Also es sind teilweise sehr random Titel bei mir auf der Liste, muss ich dazu sagen. So, es ist ja aber auch ein buntes Wunschkonzert.
Geil.
How did that happen? Und ich würde mal anfangen, man merkt auch an manchen dieser Titeln, dass ich gerade sehr im Dreamcast-Mindset bin. Aber ich glaube, dass ein bisschen was von diesem Mindset gerade zum Beispiel der Xbox sehr gut tut. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn die Xbox angekündigt wird und mittendrin sagt Phil Spencer einmal so, wir bringen jetzt hier noch was Altes zurück. Manche Fans der Original-Xbox werden sich vielleicht darüber freuen und auch Fans der Dreamcast.
Kommt auf Inline-Skates reingefahren vielleicht?
Zum Beispiel, während schwarzer Bildschirm ist, hörst du nur jemanden aus der Distanz schreien, Jet Set Radio! Und dann hast du Jet Set Radio 2020, habe ich es jetzt einfach genannt. Weil ich finde, eine Jahreszahl passt irgendwie zu diesem zu dieser Art Spiel. Und das ist dann wirklich ein Fun-Sport-Spiel mit diesem Style. Und man muss ja dazu sagen, ich habe jetzt bisher nur Jet Set Radio 1 gespielt auf der Dreamcast und finde das schon super cool. Mhm. Und dann gibt es ja Jet Set Radio Future. Und ich weiß noch, wie ich damals in der Screenshots von Jet Set Radio Future gesehen habe und dachte, holy shit, das ist ja einfach ein Zeichentrickfilm, den man spielt so ein bisschen. Weil das ja noch bessere Cell-Shading-Optik war. Und ich habe das Spiel inzwischen auch und freue mich auch schon sehr, da mal reinzuspielen.
Auf der Original Xbox? Oder
auf der Original Xbox. Und das Traurige an Jet Set Radio ist ja, es gibt den ersten Teil für PC. Future glaube ich nicht. Future gibt es, glaube ich, nur für die Xbox. Mhm. Generell sehr vergessen, diese Spielereihe so ein bisschen weggekehrt. Ja. Und das wäre so eine Möglichkeit, zurückzukehren. Und worauf ich auch hinaus will, vielleicht auch mit einigen dieser Titeln auf meiner Liste, das sind nicht alles Vollpreisspiele. Ich glaube, es würde dieser Plattform oder generell den Plattformen sehr gut tun, auch direkt wieder, ne, wie so eine Loco-Cycle-Nummer, nur ein besser, so ein paar Spiele dabei haben. So ein paar Spiele dabei haben, die vielleicht nicht Vollpreis sind, wo du nur 30 € zahlst oder so, die dann auch nicht den Umfang haben müssen, aber bei denen man dann sofort loslegen kann. Und ich meine, bei der Xbox hätten wir sowieso Game Pass, was ja noch dazu käme.
Ja.
Und mal wieder so ein Spiel zu haben, was eher punktebasiert ist und du dann so eine leichte Story dabei hast, aber das nicht der Fokus ist, sondern wirklich das Spielerische, fände ich voll gut. Am liebsten natürlich auch von Sega entwickelt.
Okay, ja, leuchtet ein. Ich bin auch so sehr, also bei mir sind es vor allen Dingen, wie es wahrscheinlich, schätze ich mal, bei dir auch sein wird, vor allen Dingen halt Reboots und Sequels, einfach weil du da ja schon etwas hast, woran du dich festhalten kannst.
Aus dem Nichts Spieleideen zu entwickeln, wäre nochmal ein eigener Podcast, aber ja, das genau. Ding ist, man sagt ja generell immer in der Spieleentwicklung, Ideen hat jeder.
Genau.
Sie umsetzen zu können, ist das große. Die große Herausforderung.
Ja, ich würde mal kurz bei der Xbox bleiben, wenn du da gerade mit angefangen hast. Das wäre ein Xbox-exklusives Spiel. X is X, ist glaube ich die Abkürzung, auf die man sich.
Oh, da wäre ja ein SS.
auf die man sich einigen kann. Und ich habe mir gedacht, okay, ich würde gerne so ein bisschen auf die, auch die Original Xbox-Tage gucken, wo einige coole Rollenspiele dabei waren. Man kann doch, also, wenn BioWare so ein bisschen aus der Bedrohung geholfen wird, das wäre doch super. Und mein Gedanke war folgender. Ich hab mich an das Marvel-Universum, an dem Marvel-Universum orientiert und zu Spider-Man geguckt, also dem Film. Den beiden Marvel-Filmen Homecoming und Far From Home. Denn was sie ja da machen ist, Marvel entwickelt diese Spiele und Filme, dreht diese Filme und veröffentlicht die, aber die Rechte gehören ja Sony und Sony vermarktet das dann und nimmt das ganze Geld ein. Die machen das Geld unmittelbar am Spiel, Sony, aber Marvel hat halt einfach den Film und kann dann auch Spider-Man in anderen Filmen nutzen und zieht dann noch mehr Leute in ihr Universum rein. Und mein Gedanke ist, Jade Empire 2 konkret. Denn Jade Empire wird von EA niemals gemacht werden. Das Ding war ja nicht so riesig groß.
Gehört das EA, echt?
Es hat damals zumindest EA gepublished, auch auf der Xbox. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da heutzutage Interesse dran haben. Ich glaube aber, dass du da viele Leute mit zur Plattform ziehen kannst, die da nostalgische Gefühle für haben. Das heißt, für Xbox wär's was Gutes. Das heißt, mein Gedanke ist, es ist von BioWare entwickelt, es wird von EA gepublished, aber Microsoft finanziert diese Entwicklung so ein bisschen also dadurch.
Publishen sie auch mit.
Sie quasi. Publishen es nicht offiziell, weil denen ja nicht die Rechte gehören, aber sie machen es quasi eigentlich schon. Und dann kommt es halt, deswegen kommt es dann exklusiv auf die Xbox oder meinetwegen auch Time-exklusiv und kommt dann ja später auf die anderen Plattformen und wir bekommen dadurch ein Jade Empire 2 und ich kann glücklich sterben.
Würde es auch einfach Jade Empire 2 heißen oder einfach nur Jade Empire? Oder Jade Empire Doppelpunkt.
Also Jade Empire würde ich extrem hassen, weil es gibt ja ein anderes Jade Empire. Da hätten wir auch gerade Jade Empire und Jade Empire.
Jade Empires.
Ja, das würde ich nicht mögen. Ein Untertitel würde wahrscheinlich sogar mehr Sinn ergeben. Da hast du vermutlich recht. Es ist ja auch jetzt kein Spiel, zumindest ist jetzt ewig her, dass ich durchgespielt habe. In meiner Erinnerung ist es jetzt kein Spiel, was unmittelbar nach dem Sequel groß schreit, sondern erzählt ja eine abgeschlossene Geschichte eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ihr könnt euch das übrigens auf Time to 3 angucken, da hat es der Leo mal durchgespielt.
Genau.
Oder auf twitch.tv/thegermanguy.
Deswegen glaube ich auch eigentlich nicht, dass die 2 so unbedingt notwendig ist. Das hast du schon völlig recht. Deswegen Jade Empire, The Rise of. Das war's.
Oder The Rise of Jade Empire.
The Rise of Jade Empire. Das wäre sehr so prätentiös.
Tomb Raider-Nummer.
Das wäre The Rise of the Jade Empire. Das ist ein Mensch. You're finally the Jade Empire. Ellie. Which now we truly are the Jade Empire.
Einfach einen Charakter, die heißt Jade Empire.
Das ist eigentlich ein Beyond Blue. Das wäre so scheiße. Das wäre so ein richtiger David Cage-Move.
Guck mal, wie schlau wir sind.
Wie klug. Das ist Jade, das ist Beyond Good and Evil 2 heimlich. Das wäre meine Empfehlung, wie es zu Iron Man Empire 2 kommen könnte.
Okay.
Ich muss jetzt mal gucken, ob das nicht von EA gepublished wurde, weil ich jetzt skeptisch wurde. Du kannst aber gerne schon zum nächsten
Punkt. Ich hab's jetzt einfach akzeptiert. Ich hab's ehrlich gesagt gar nicht im Kopf.
Okay.
Ich dachte halt, weil es Microsoft-exklusiv war, wäre es auch ein Microsoft-Spiel. Aber Mass Effect war auch mal Microsoft-exklusiv. Und war ein EA-Spiel.
Halt auch zuerst, bevor es dann kam. Das war ja ursprünglich nur für Xbox.
Aber KOTOR war nicht EA.
Doch. Klar war KOTOR EA. Ja, ja.
KOTOR war EA.
So, Publisher, okay, Jade Empire war nicht EA. Okay, dann Jade Empire ist tatsächlich nicht EA. Du hast recht. Das hatte ich völlig falsch im Kopf. KOTOR war nicht EA?
Ich hab doch vor KOTOR kein EA-Logo gesehen.
Nicht?
Sondern nur Microsoft-Logo.
dann, aber, also ich bin dann einfach so ein bisschen von ausgegangen, weil ja immer auch die Rede von ist von KOTOR 3 und das wäre ja viel komplizierter dann. Die könnten das ja
sie haben halt jetzt die Star Wars Lizenz. Also KOTOR ist, glaube ich, keine separate.
Ja, okay, natürlich. KOTOR ist halt LucasArts und damit ist es quasi ja, LucasArts, jetzt EA.
Ja. Genau.
Aber damals war es nicht EA. Ja, sorry, dann möchte ich diese Theorie, die ich gerade aufgestellt habe, einfach, münzt ihr einfach auf 2K um für die PC-Version, weil ich habe keine Ahnung, wem jetzt die Rechte gehören an Jade Empire. Weiß ich gar nicht.
Ich würde halt.
Also wahrscheinlich gehören
wer hat es jetzt damals gepublished?
Damals haben es Microsoft auf Xbox und dann 2K auf dem PC gepublished.
Na, dann würde ich sagen, gehören die Rechte entweder BioWare oder
genau.
Microsoft.
Genau. Ich vermute halt auch, dass die Rechte dann EA gehören, weil ja BioWare von EA aufgekauft wurde. Dann
und
wird,
das
dann
wird
das
ja aktuell noch verkauft auf der Xbox.
Ja.
Also scheint da ja auch nichts dem groß in den Weg zu stehen. Ich glaube, die Rechte wären kein großes Problem.
Ja, in meinem Kopf ist BioWare jetzt einfach so mit EA schon verbunden gewesen, tatsächlich, dass ich da einfach von ausging. Aber du hast natürlich völlig recht.
Kann natürlich auch sein, dass da in einem Deal irgendwie die Rechte mitgeliefert. Ich habe keine Ahnung.
Gut, dass du da widersprochen hast.
So, also mein nächstes Spiel ist ein Multiplattform-Spiel. Und auch wieder logischerweise eine Rückkehr einer alten Reihe, die mir sehr am Herzen liegt, die ich damals sehr gerne gespielt habe. Es geht natürlich um Horror, aber ich denke mir ja bei manchen dieser Titel, okay, wie vermarktet man das? Und wie bringt man vielleicht etwas, das so alt ist und keiner kann mehr was damit anfangen? Wie holt man da ein junges Publikum ran? Ich glaube, man macht es im Namen und nur im Namen. Der Rest hat nichts mit dem zu tun, wozu ich gleich eine Assoziation wecke. Aber gleichzeitig spiegelt der Name dann auch wieder, welcher Teil das eigentlich ist von der Reihe. Das Spiel heißt Alone in the Dark, Five Nights at Carnby's. Und,
I hate it so much. Oh, no. Bei mir hat sich gerade ein Zehennagel in sich aufgerollt, lieber Zor. How dare you, good sir.
Das denkt man erst, wenn man den Titel hört. Und dann merkt man, oh, es ist aber der eigentliche fünfte Teil. Das 2008er Alone in the Dark wird ignoriert. Und es spielt wieder in einem alten Herrenhaus. Edward Carnby ist wieder da. Und nachdem man mit dem Herrenhausabteil fertig ist, geht es dann vielleicht noch
also,
in eine
Westen. Würdest du dann sagen, so. im Titel ist dann so ein ganz kleiner Bindestrich oder Doppelpunkt zwischen 5 und Nights, weil es eigentlich heißt Alone in the Dark 5 Doppelpunkt Nights at Carnby's, aber das ist so klein und so, dass man es nicht sieht, so dass es aussieht.
Stimmt, das ist ziemlich gut. Ja, das finde ich gut, das machen wir so. Aber weißt du, all die Jugendlichen, die sich gern von Five Nights at Freddy's erschrecken lassen, die hören so hin. Und dann haben sie zumindest schon mal hingeguckt zu Alone in the Dark.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon viel erreicht, weil Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen ist ja sehr gering.
Fuck, oh wow. That's like, oh boy.
Old Man yelling at Cloud.
Ja.
Oh. nee, also ich hätte gerne einfach ein neues Alone in the Dark zurück. Ich glaube, dass
wie würde das denn aussehen, spielerisch? Was wäre das?
Ne, das Ding ist, die ganze Alone in the Dark-Geschichte ist ja, Alone in the Dark hat Survival-Horror zuerst gemacht, aber es wird Resident Evil zugeschrieben.
Mhm.
Aber eigentlich hat Resident Evil das gemacht, was Alone in the Dark gemacht hat, nur besser.
So ein bisschen und Devil May Cry Onimusha-mäßig.
Resident Evil spielt sich einfach besser und hat sich dann stärker weiterentwickelt. Mhm. Und dann gab es ja noch mal Alone in the Dark The New Nightmare. Und das hat dann einfach gesagt, jetzt machen wir so wie Resident Evil.
Ja.
Was aber auch die natürliche Entwicklung von Alone in the Dark gewesen wäre.
Aha.
Und The New Nightmare ist einfach, spielt sich sehr wie ein Resi.
Ja.
Und ich glaube, so in die Richtung kannst du gehen. Und bei The New Nightmare war das Coole, dass Licht und Schatten wirklich eine große Rolle gespielt haben und die so gut hinbekommen haben, dynamisches Licht in vorgerenderte Hintergründe reinzubringen. Also das sieht einfach heute auch immer noch echt toll aus, das Spiel. Und ich glaube, damit kannst du wieder spielen. Das wäre natürlich meine Traumvorstellung. Vorgerenderte Hintergründe, wirklich so ein richtig klassisches Survival-Horror-Spiel.
Also das, was ich jetzt auch als mit Resi vergleichen würde.
Ja, genau. Okay. Aber dadurch, dass modernes Resi so anders ist, sowohl in der Remake-Form von 2 als auch in der von Resident Evil 7, kannst du das, glaube ich, machen.
Ja, voll.
Und bist wieder was Eigenes.
Auf jeden Fall.
Ich wäre jetzt aber auch nicht abgeschreckt, wenn es jetzt dann doch ein Third-Person-Spiel ist und man quasi das macht, was Resi gemacht hat, aber dann verliert es vielleicht ein bisschen die Identität. Aber was ich auch gerne wieder hätte in Alone in the Dark, vielleicht vom ersten Teil so ein bisschen diesen Eldritch-Horror zurückholen, weil das ja ursprünglich mal als Lovecraft-Spiel angedacht war. Ich mag aber auch zum Beispiel die Westernstadt im dritten Teil, also dass das Szenario da wild wechseln kann, weil Edward Carnby ist halt so ein Private Investigator und der kann ja zu was weiß ich was für einem Fall geholt werden. Vielleicht auch so ein bisschen, weißt du, wie Call of Cthulhu, das Spiel, was im vorletzten Jahr erschienen ist, in besser.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, den 2008er, den ignoriert man.
Okay. Ja, das ist halt so ein bisschen unter den 2013er dann ja auch, oder von immer
ja, Illumination rauskam. Ja, das ignorieren wir noch mehr.
Das ist halt, also ich glaube auch, das, was du sagst, ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass dann halt, das wäre so eine Lücke, in das es reinschlägt, wenn das halt wirklich so ein klassisches Resident Evil oder Alone in the Dark Ding wäre, was halt vielleicht auch 40 Euro kostet, aber dann trotzdem für die Verhältnisse sehr gut aussieht, weil es ja auch nicht ganz so hohe Produktionswerte bräuchte, wie jetzt ein First-Person-Spiel, und das wäre auf jeden Fall so eine Marktlücke, die es reinpieken würde. Ich frage, das ist halt so ein bisschen meine Frage, ob der Name Alone in the Dark zu zerstört wurde. Weil der halt lange Zeit dann irgendwie so ein bisschen so, ja, das sind ganz okay Spiele, so mit Unitemare, das hat ja keinen so richtig dann excited. Also, dass das richtig exciting war, ist ja das dann wirklich gut. Schon genau recht lange her. Und dann wurde es richtig schlecht und dann wurde es noch schlechter mit Acht ja, und Illumination. Also und dann gab es den Film zwischendurch, beziehungsweise die Filme. Also Alone in the Dark als Name hat ja wirklich unglaublich gelitten.
Stimmt, die Filme gab es auch noch. Ja. Ja, das muss man dazu sagen. Alone in the Dark, die Höhe dieser Franchise war eigentlich der erste Teil. Mhm. Und danach waren es Iterationen. Also Alone in the Dark 2 ist ja richtig schlecht, ist auch nicht beliebt. Alone in the Dark 3 schon eher, aber da hat man halt auch schon gesagt, ja, das ist jetzt das Gleiche in einem anderen Szenario. Und New Nightmare, da hat man dann eher zu Resi geguckt und so. Also die Franchise hat es schon immer ein bisschen schwer gehabt. Mhm. Aber die letzten Teile waren ja so richtig grottig. Ich glaube aber eher, das Problem von Alone in Dark momentan ist halt, dass es keiner mehr kennt. Mhm. Ich glaube, es ist alles so lange her. Und Illumination, wir wissen, dass das ein schlechtes Spiel war. Die meisten Leute wissen nicht mal, dass das ein Spiel war.
Ich glaube, das stimmt. Ich glaube aber, dass 2008er, wann das rauskam, Alone in the Dark ist so infamous, dass das sind die meisten Leute, die sagen, entweder halt dieses Spiel oder der Film. Ich glaube, das kennen noch die meisten Leute, traurigerweise.
Deswegen muss man hier halt wieder richtig reinhauen und sagen, das ist wieder der alte Edward Carnby, nicht so ein
Five Nights at
Carnby's. Nicht dieser Typ. Five Nights at Carnby's, also jedenfalls ein neues Alone in the Dark. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es damals Survival-Horror-Konkurrenz gäbe für Resi. Mhm. Könnte man theoretisch sogar den Originalmacher mit reinholen, Frederik Renal, weil der ist immer noch in der Spielindustrie, soweit ich weiß. Der hat zuletzt dieses Indie-Spiel Into Dark oder so heißt das, entwickelt, so ein Top-Down-Spiel. Mhm. Und ich glaube, diese Dark-Allüre war schon Absicht. Das soll aber auch nur okay sein.
Okay,
also vielleicht holt man ihn auch nicht ran.
Gar keine Ahnung von. Dann bleib ich auch im Multiplattform, wenn du gerade Multiplattform warst. Und ich habe mir gedacht, es kommt ja demnächst, oder es soll dieses Jahr Oddworld Soulstorm erscheinen.
Stimmt.
Das neue
das Sequel. Das war Exodus, ne? Oder wie war das?
Was meinst du?
War das nicht das Exodus Remake oder war das noch
was anderes? Das Soulstorm. Oh, ist das Exodus Remake? Doch, ich glaube, du hast recht, das habe ich gerade gar nicht im Kopf gehabt. Das sieht zumindest, also es sieht wirklich sehr, sehr auch so aus wie die ersten beiden Apes-Dinger. Aber, also, wenn es ein Remake ist, dann ist es wirklich eine.
Ich glaube, sie machen sehr viel dran.
Neu, also ich habe mir halt gerade mal Gameplay von Soulstorm angeguckt und das sieht halt spielerisch aus wie die ersten beiden Apes Odyssey und Exodus-Spiele, aber noch viel anders als New and Taste im Vergleich zu Odyssey war. Also, wenn es, also, dann ist es wirklich so ein vollumfängliches Remake, das quasi sich das Konzept und den Kern Story nimmt und sonst alles neu macht. Aber die hatten und?
Ja, ich guck noch. Ich muss.
Ja.
Muss
dann sag ich mal kurz, was ich mir wünsche, ist nämlich, weil das ist halt nicht für mich. Also für mich, ich habe ja nur ein Oddworld-Spiel aktiv gespielt und vergöttert und das war Stranger's Wrath, was ein bisschen ironisch ist, weil ich traditionell Western am wenigsten mag als Genre oder nicht besonders mag als Genre. Und dann war es aber genau das, was mich so richtig gepackt habe. Die restlichen Oddworld-Spiele haben mich nie so richtig doll gepackt, aber ich habe es auch denen auch nie so richtig die große Chance gegeben. Das steht immer noch aus, das will ich unbedingt nochmal machen. Deswegen wäre meine Wunsch, wäre jetzt nicht Stranger's Wrath 2, weil dieses Spiel ist sehr zu Ende erzählt und zwar, wie ich finde, hervorragend zu Ende erzählt, sondern ich würde mir was wünschen, dass den Schritt, den sie damals von Munch Odyssey zu Stranger's Wrath machen, nochmal machen. Dass das wieder was völlig abgefahren ist. Das war ja wirklich ein 3D-Plattformer, gemixt mit einer offenen, halboffenen Welt, gemixt mit Bounty-Hunting, gemixt mit Ego-Shooter, was ich super, super geil finde. Und da würde ich mir hoffen, dass sie sowas mal machen, was ich mir gar nicht vorstellen kann, sowas unglaublich einzigartig.
Ich könnte mir irgendwie in dem Szenario auch so ein Mass Effect-like voll gut vorstellen. Oh,
diese Welt ist so cool.
Wirklich Gespräche führst und der Fokus vielleicht ein bisschen vom Kampf weggenommen wird. Weil das ist ja auch schon angedeutet in Stranger's Wrath, dass du da diese Welt hast auch wirklich und mit NPCs interagierst. Und wenn man das hochdreht, weil ich finde, die Welt ist die größte Stärke von Oddworld.
Auf jeden Fall.
Es steht übrigens bei Soulstorm, a complete story retake inspired by our original tale.
Okay, also
ist also das ist wirklich sehr neu.
Genau, ich glaube, das startete bestimmt mal als klassischeres Remake.
Ja, ich glaube schon.
Retake nennen sie es. Das ist Retake. Ein neues Wort, was ich noch nicht kannte. Und wie gesagt, ich habe mir Gameplay angeguckt. Da gibt es sehr ausführliches, auch bei IGN von der E3. Und das sieht wirklich sehr, sehr anders aus. Sehr viel schneller, sehr viel bunter, sehr viel mehr hat Elemente, die durch die Gegend fliegen bei Soulstorm. Das ist es nicht unbedingt das, wonach ich suche. Ich überlege, also vielleicht ohne Lorne Lanning, was schwieriger ist, weil das ist der Chef von Oddworld. Wenn er auf dessen Twitter-Feed Likes mal guckst, zeichnet sich ein furchtbares Bild von einem Mann, der die Message seiner eigenen Spiele, die er geschrieben hat, unglaublich missverstanden aus irgendeinem Grund.
Ja, wie das passieren kann, du siehst ja auch nicht so ganz.
Ja, also,
ich war da sehr erschrocken.
Ich habe gerade mal geguckt.
Das war doch alles so ein bisschen Richtung Pro-Trump und so.
Ja, ja, ich habe wirklich literally jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich es nochmal nicht mehr so im Kopf hatte, was genau es war. Und er hat jetzt erst vor ein paar Wochen erst wieder etwas geliked von diesem Mike Chernovich, was dieser übelst, wirklich recht, sehr, sehr weit rechte Typ ist, der dafür bekannt ist, dass er halt manchmal auf Vergewaltigung verteidigt und manchmal einfach generell Frauen angreift. Also so wirklich völlig verrückter Typ. Also das geht wirklich in Richtungen, die nicht schön sind. Und deswegen macht doch bitte ein neues Oddworld und schnappt euch diese wunderbare Welt. Und dann sagt dem Lord Lanning, der soll mal irgendwie in 2 Wochen nach, weiß ich nicht, Bali und da ein bisschen Urlaub machen und dann macht er schnell das Spiel. Das ist mein Vorschlag.
Wir machen weiter. Wieder ein Cross-Platform-Spiel bei mir. Und zwar auch hatten wir neulich mal in den News, dass es vielleicht mal ein Capcom-Versus-Spiel geben könnte. Ne? Marvel vs. Capcom ist ja ein Ding gewesen und ich finde, man kann Marvel mal ein bisschen pausieren lassen, das macht nichts. Capcom Versus würde auch schon reichen. Also Capcom Versus Capcom, wäre einfach ein super lustiger Spielename, hätte ich sehr großen Respekt davor, wenn sie
Capcom
das machen.
Capcom versus
Com. Ist aber nicht das, was ich hier drin habe. Ich habe Capcom Versus Bandai Namco.
So, oh, das klingt gut.
Weil da tun sich so viele Welten auf, weil sich herausstellt, dass Bandai Namco ja auch ziemlich viel besitzt. Erstmal, es gab schon mal ein Namco Cross Capcom, das aber, glaube ich, ein RPG war.
Okay.
Und das hat diese Charaktere schon gemischt. Ich meine jetzt aber wirklich ein Tag-Team-Prügelspiel. Und Bandai Namco, nur um es euch mal in Erinnerung zu rufen, die haben Tekken, die haben Soul Calibur, die haben Dark Souls und die haben alle Anime-Spiele. Deswegen könnte man da auch One Piece und Naruto und Dragon Ball, das könnte man da alles mit reintun. Allerdings sind da natürlich die Lizenzen dann bei den jeweiligen Anime-Spielen.
Ich vermute auch, dass das im Endeffekt nicht ganz möglich wäre. Aber es ist
in meiner Fantasie
genau,
ist das möglich. Das heißt, wir haben dann Ryu und Ken und Morrigan und Co., die kämpfen dann gegen Kazuya und gegen Cervantes und gegen Son Goku. Und gegen Solaire und gegen
Sasuke
und Naruto und Artorias. Artorias versus Naruto. Dann ist mein Leben vollendet.
Ich bin gerade gekommen. Leute, hier, allem, du einer Typ, der in Dreams dieses Spiel entwickelt. Let's go.
Ja, und vor allem Marvel vs. Capcom hat ja dieses sehr schnelle, verrückte und die Moves sind total übertrieben. Und das kannst du mit all diesen Franchises super gut umsetzen.
Die Kickers oder wie auch immer, Captain Tsubasa.
Oh, ja, genau. So ein random Fußballer gegen irgend so einen Gott. Amaterasu oder so.
Ja, Mann.
Also genau. Das wäre eine Wunschvorstellung. Generell aber irgendein Capcom versus und Bandai Namco wären da, glaube ich, ein sehr dankbarer Partner. Und da diese Firmen schon mal miteinander zusammengearbeitet haben und es ja zum Beispiel auch mal einen Street Fighter Cross Tekken gab, was halt nicht so beliebt ist bei vielen Leuten, weil dieses komische Gem-System hatte.
Ja.
Im Kern war das aber, finde ich, auch ein spaßiges Prügelspiel. Und Tekken Cross Street Fighter werden wir einfach nie bekommen, so wie es aussieht. Deswegen, warum nicht?
Warum nicht? Gibt's auch stelle ich mir als Frage bei dem folgenden PlayStation-exklusiven Titel und wenn ich mir den Markt angucke, fallen mir mehrere Gründe ein, warum nicht, aber die sind ja hier jetzt nicht relevant, deswegen gelten die nicht. Wir haben letztens über diese Spielereihe geredet und wie überraschend großartig wir die fanden, deswegen möchte ich doch hier einmal mir wünschen, dass Naughty Dog, Jak and Daxter als
kann ich bei mir auch abhaken.
Ja, sehr gut. Dass Naughty Dog sich Jack and Dexter schnappt und yes, da please. Ein neues Spiel macht. Und meinetwegen nennt es einfach Jack and Dexter. Da habe ich noch nichts gegen. Da gibt es so viele Teile.
Der erste
und
das Teil ist heißt so lange ja auch her. Nicht nur Jack and Dexter.
Genau, das ist Precursor Legacy.
Also wenn du es nur Jack and Dexter nennst, dann ist es das erste Spiel, das nur Jack and Dexter
ja,
heißt.
Ja, also das fand ich völlig okay und verständlich. Ist halt bei Ratchet & Clank gerade auch was passiert, dass man dazu natürlich auch noch ein Remake. Mhm. Das fände ich auch okay, wenn das so ein Remake ist, wie Ratchet & Clank es war. Das war ja auch noch wirklich dann was sehr Eigenes, obwohl es ein Remake war. Das könnte man genau.
Aber die Fans gar nicht so sehr, ne? Hast du das mitgekommen?
Das hat halt wegen der Story ja vor allem in erster Linie. Und die ist mir halt relativ wurscht. Also, das hat halt die Charaktere recht stark verändert. Ich habe mir letztens erst nochmal so ein Video dazu angeguckt. Und da klang es halt auch sehr so, und das ist damals, was ich damals auch so verstanden habe, ist, dass es vor allen Dingen um die Charakterisierung ging und um die Charaktere.
Ich habe es gar nicht mehr so sehr im Kopf, was jetzt das Grundproblem war.
Ja, also spielerisch, erzählerisch ist es halt viel seichter, in dem Sinne, dass die Charaktere sind halt freundlich zueinander und es ist so ein bisschen lustig. Genau. Und Clank zum Beispiel war total das Arschloch zu Ratchet die längste Zeit. Die haben sich gar nicht gemocht und das ist gar kein Teil mehr von dem Remake.
Ja, irgendwas klingelt da, ja.
Ja. Deswegen, das ist mir relativ wurscht. Ich habe ja die Alten noch nicht gespielt und bei Jack and Dexter ist mir die Erzählung genauso relativ wurscht. Mach ein Naughty Dog mit all den Produktionswerten, die sie in Last of Us 2 und Uncharted 7 stecken würden, können sie stattdessen alles in Jackson Dexter hauen. Das wird das schönste Spiel, das je entwickelt wurde, wenn ich mir das vorstelle, dass mit diesem Grafikstil so viel Geld reingesteckt werden wird. Wer Ratchet & Clank gespielt hat, der wird wissen, was da möglich ist. Das war ja wirklich eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe zu dem Zeitpunkt. Das sah wirklich einfach aus wie ein fucking Pixar-Film. Dann macht ihr einfach bitte einen großartigen 3D-Plattformer draus und ich bin wunschlos glücklich.
Ich glaube, rein psychologisch muss das doch für die Leute bei Naughty Dog auch mal was voll Schönes sein. Einfach mal wieder Welten zu bauen, die sind einfach nur bunt und einladend. Da geht's nicht um Mord und Hass und Totschlag. Und du musst nicht irgendwie
Videos angucken von Leuten, die erstochen werden im Real Life.
Ach, irgendwie so ein Kram. Und Neil Druckmann kann man mal in Urlaub schicken für 2 Jahre.
Ja, Neil Druckmann muss mit Therapie für 2 Jahre.
Weil den will ich auch, also der soll jetzt auch keine Jack and Dexter Story schreiben, sonst wird das nur schlimm.
Ja.
Weil ich hätte auch gern Jack and Dexter 1 Jack and Dexter.
Ich wollte gerade sagen, wenn Neil Druckmann ein Jack and Dexter Spiel macht, dann spielt er es dann nur Jack oder so. Ja, weißt Dexter, du, musst dir direkt große Sorgen machen, was mit Dexter passiert.
Ja. Nee, genau. Aber bin ich voll dabei, habe ich ja, wie gesagt, auch bei mir auf der Liste stehen.
Sehr schön.
Deswegen wird es das geben für die PlayStation 4.
5.
5, ja, selbstverständlich. Wir machen weiter mit einem Square Enix-Spiel. Eine Reihe, die keine ist. Es gab nur ein Spiel, das remaked wird. Und zwar wird es ein Vagrant Story Remake geben. So, Vagrant Story. Was ist Vagrant Story? Vagrant Story ist ein Spiel, das auf der PlayStation 1 erschienen ist, schon voll alt. Habe ich mal versucht, auf der PlayStation Portable nachzuholen und war total angetan von der Atmosphäre, von der Art und Weise, wie es sich inszeniert. Hat noch keine Sprachausgabe, aber trotzdem schon richtig coole Cutscenes. Und die Charakterdesigns sind so schön, weird. Weil der Hauptcharakter sieht man auch direkt auf dem Cover, der hat so eine einzelne Strähne, die so nach oben geht und dann einen Haken schlägt. Sieht super komisch aus. Aber ist, finde ich, auch voll cool. Und das Ding ist, Vagrant Story ist so ein Spiel, hatte neulich übrigens Geburtstag, ist, glaube ich, 20 Jahre alt geworden oder so. Ist so ein Spiel, was viele Leute versuchen, das nachzuholen und scheitern dann am Kampfsystem.
Okay.
Weil das Kampfsystem super weird und schwer zu verstehen ist und langsam, weil du ja so rundenbasiert kämpfst, soweit ich das in Erinnerung habe, und verschiedene Körperteile anvisieren kannst und immer genau gucken musst, was du wann machst. Und es erklärt sich, soweit ich weiß, jetzt nicht so wahnsinnig toll. Und da kann man noch mal rangehen. Also ich glaube, das Kampfsystem ist das, wo man noch mal sagen kann, hier, das machen wir sehr viel benutzerfreundlicher streamlinen es, wie man so schön sagt. Ich weiß, dann sind Fans vom Original vielleicht so ein bisschen, aber macht's jetzt nicht einfach oder so. Aber ich will auch gar nicht, dass es unbedingt einfach wird. Ich will nur, dass man leichter reinkommt und das vielleicht ein bisschen modernisiert. Weil ich habe neulich erst auf Twitter so einen Post gesehen, wo Matt Lees gepostet hat von wegen Vagrant Story, Shoutout, hat irgendwie Geburtstag. Shoutout an alle, die auch das versucht haben nachzuholen,
aber am Kampfsystem
gescheitert sind. Stimmt. Und ich habe mich so verstanden gefühlt. Und dann gab es ganz viele Leute darunter, die auch kommentiert haben, die ähnliche Erfahrungen austauschen. Und ich dachte so, okay, es geht nicht nur mir so. Und das ist ein Spiel, wo ich denke, ich glaube all den Leuten, die das komplett durchgespielt haben und sagen, das ist super und hat eine tolle Story und so. Und ich glaube, dass sich das lohnen würde, voll mal zu modernisieren und zurückzubringen. Und Vagrant Story ist auch so ein cooler Name. Würde, glaube ich, auch heute ein Erfolg werden können.
Mehr als damals. Habe ich wirklich gar keine Ahnung, muss ich dir einfach mal völlig vertrauen. Ist das auch eines der Spiele, was in der Final Fantasy XII Welt passiert, oder habe ich das vertauscht?
Ja.
Das ist also von dem Macher von, also Tactics und halt Final Fantasy XII.
Also wie genau das mit den Machern da zusammenhängt, weiß ich nicht.
Also das ist ja alles der gleiche Director.
Es spielt auf jeden Fall auch in dieser Welt. Okay. Ich hatte mal so ein für Feedbacker bei uns im Supporter-Tier für Late to the Party so ein Ding, wo ich gesagt habe, drei Ivalice-Spiele stehen zur Auswahl, Final Fantasy XII, Tactics und Vagrant Story. Und Tactics hat ja dann gewonnen und da habe ich dann leider keine der guten Version gut zum Laufen und Capturen bringen können.
Ja.
Es gibt verschiedene Versionen von Tactics, aber ich will dann schon wirklich eine der guten spielen. Und Vagrant Story wäre halt auch eine Möglichkeit. Mache ich vielleicht auch noch mal so, weil das Remake wird es ja nicht geben. Also ist ja wirklich voll das Wunschkonzert. Das ist ja ein Spiel, an das, glaube ich, Square selbst gar nicht mehr denkt. Und warum auch? Weil es halt so ein einzelner Titel war damals und dann abgeschlossen. Fände ich aber super cool. Ich bin dem Spiel so weiß ich, mag es, obwohl ich so wenig davon gespielt habe. Ja, ist weird.
Ich bleib bei Square Enix und wir wissen ein ganz anderes Spiel, weil es auch deswegen so anders ist, weil ich da genau weiß, was ich will. Sie müssen gar nichts groß verändern, mir genau das bieten nochmal. Und das ist etwas, was ich auch schon ein, zwei Mal genannt habe. Und ich finde, die Xbox ist gerade und Microsoft ist gerade in einer Situation, wo sie davon sehr profitieren würden und wo sie auch sehr viel Interesse daran haben, nämlich Lost Odyssey 2. Was auch genauso gut ein Prequel sein könnte.
Ist das Square?
Lost Odyssey 2? Ist das
ist doch nicht Square, oder?
Nee, hab ich gesagt, Square, ne?
Ja,
Nee, es ist Mistwalker und Microsoft war es halt.
Ich habe auch bei mir Lost Odyssey stehen, aber als Remaster bzw. Remake.
Ich wüsste gar nicht, was du daran remaken solltest oder was
Remake ist dann vielleicht ein bisschen viel. Ich habe mir wirklich nur Remaster aufgeschrieben, einfach weil ich gerne hätte, dass das mal von der 360 in
Das gibt's ja, ne? Es ist,
aber scales auch hoch?
Es ist, soweit ich weiß, ist Xbox One X enhanced und hat weniger Ladezeit und ruckelt nicht mehr und so. Ich hab's ja nochmal gespielt. Genau, das ist eigentlich das, was du dir da wünschen solltest.
Dann kannst du das wieder streichen.
Sehr gut.
Dann können wir doch direkt mit Teil 2 weitermachen.
Da freue ich mich. Und Teil 2 ist, man könnte halt genau das machen, was man mit Lost Odyssey gemacht hat, weil so ein unglaublich klassisches JRPG ist heutzutage so wahrscheinlich sogar noch erfrischender, als es damals war. Weil wie viele
aber mit Dragon Quest hatten wir doch gerade erst so ein großes
Dragon Quest ist auch ein gutes Beispiel dafür, aber ansonsten gibt's ja, finde ich, da nicht so viele Beispiele für. Final Fantasy hat so sehr viele Chancen, das zu machen, aber keines ihrer Spiele geht mehr in diese Richtung so richtig.
Es gibt die Tokyo RPG Factory, die mehrere davon macht, die sehr egal sind.
Ja, das ist leider wirklich sehr egal. Und mein Gedanke ist halt, diese Charaktere sind ja unsterblich und haben viele, viele hundert und tausend Jahre gelebt und man hat in der diese Kurzgeschichten in Textform im Lost Odyssey, die jeden zum Heulen bringen, wenn sie das erstmal lesen, auch dank der unglaublichen Musik von Sakaguchi.
Nee, ist das der Director.
Nobuo Uematsu.
Genau.
Von ihm. Da könnte man sich wunderbar Inspiration holen, um da was zu spielen. Man könnte auch, was ich mir so vorgestellt habe, so ein Timeskips halt einbauen, dass man wirklich nicht eine kontinuierliche Geschichte erzählt, sondern vielleicht irgendwie hier erlebst du 10 Stunden lang, wie er in dieser Zeit ist und dann springst du 500 Jahre in die Zukunft.
Cool,
und da entsteht dann eine große Geschichte draus, weil du dann irgendwie die Kindeskinder erkennst und die wollen dann Rache an nehmen oder sonst irgendwas. Wäre wahnsinnig viel Potenzial. Du könntest eine Welt sehen, wie die sich verändert und weiterentwickelt, technologisch auch. Wäre super cool. Das größte Problem ist halt, dass Mistwalker in der Form nicht mehr existiert, wie es damals existierte. Es war damals ein großes AAA-Studio. Im Jahre 2017 hatten die noch 17 Leute oder 15 Leute, die da gearbeitet haben. Die ja sich auf Mobile-Entwicklung konzentrieren. Die haben ja Terra Battle und Terra Wars gemacht. Terra Battle 1, 2 und dann Terra Wars. Terra Battle 1 war super erfolgreich, Terra Battle 2 ist super gefloppt, Terra Wars ebenfalls. Die beiden Spiele sind, soweit ich weiß, sogar jetzt schon wieder offline. Das war sehr, sehr deutlich, dass das halt einfach nicht den Erfolg hatte, den sich Mistwalker davon erhofft hat. Eigentlich sollte Terra Battle ja auch ganz groß werden und Konsolenspiel dazu geben. Das scheint alles gecancelt worden zu sein. Letztes Jahr wurde ein neues Spiel von ihnen angekündigt. angekündigt von Apple, nämlich für ihr Apple Arcade Service namens Fantasian, was super cool aussieht. Da macht Miss Walker nämlich, bauen Dioramas auf und fotografieren die dann und nehmen die auf. Und das sind dann die Hintergründe, also für die Spiele. Und die übernehmen die nicht eins zu eins, sondern da bauen sie dann Spezialeffekte rein und so. Und da laufen dann 3D-Charaktere durch, mhm, in so einer klassischen Final Fantasy-Sicht mit festen Kameraperspektiven. Und das sieht mega geil aus, von ein bisschen, was man in diesem Trailer gesehen hat. Habe ich auch jetzt erst bei der Recherche gesehen, habe ich gar nichts von mitbekommen. Also offensichtlich haben die auch noch Bock, auch das so ein klassischeres JRPG vielleicht zu entwickeln. Und ey, Microsoft, gebt denen doch 50 Millionen, wo soll das sonst hin?
Kauft sie einfach.
Kauft sie auf, steckt da 100 zusätzliche Leute rein und dann legen wir los. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung immer noch, dass einfach Sakaguchi da kein Interesse mehr daran hat.
Ja, ja.
Das hat er vor vielen Jahren mal kommuniziert auch, dass er keinen großen Spiele mehr machen will. Und weil ich muss vermuten, dass das auch bei Phil Spencer eine der früheren Ideen war, zu Mistwalker zu gehen und zu sagen, ey, wollt ihr für uns entwickeln, genau. Das wäre aber so ein richtiges, also Lost Odyssey 2 mit richtig Budget würde ich unglaublich lieben, weil Lost Odyssey ist ja womöglich mein Lieblings-JRPG.
Ja, da bin ich auch total dabei. Generell Hironobu Sakaguchi noch mal arbeiten zu sehen an so einem großen Titel wäre voll schön, weil das letzte, was er gemacht hat, müsste ja Last Story gewesen sein. In dem Rahmen.
Genau.
Vielleicht sollte ich auch Last Story noch mal eine Chance geben.
Habe ich auch nur mal eine Stunde gespielt und dann so auch im Emulator und dann nicht mehr. Aber auch, weil ich einfach, ich bin da so mit der Prämisse reingegangen, ich gucke jetzt mal kurz rein. Ich will das eigentlich auch mal richtig spielen.
Genau. Sollen wir vielleicht mal zusammen machen.
Ja.
Okay, soll ich einfach weitermachen?
Gerne.
Ah, jetzt muss ich ein bisschen aussuchen, weil durch alle werden wir heute sowieso nicht durchkommen. Nehmen wir mal Folgendes. Also, wird normalerweise mit Nintendo verbunden, die Franchise, kam aber erst neulich dann auch, doch auf allen Plattformen, deswegen muss es gar nicht mehr exklusiv Nintendo sein.
Bayonetta.
Bayonetta. Ace Attorney.
Ah.
Ace Attorney ist, es ist längst fällig, dass der nächste Teil angekündigt wird. Ich mache mir ein bisschen Sorgen.
Ja.
Kann aber sein, dass sie einfach die Produktionswerte hochdrehen und deswegen die Entwicklungszeit in die Höhe schnellt. Was mir dann immer Sorgen bereitet, wenn das zum Beispiel eine komplett, wenn das komplettes Voice-Over bekommt, diese Reihe, was ich eigentlich nicht mag. Also ich fände es am besten, wenn es ein textbasiertes Spiel bleiben würde. Aber wenn es komplettes Voice-Over bekommt, ist die Frage, glaube ich, noch mal, steht noch mal stärker im Raum, kommt das auch im Westen?
Hm.
Weil dann ist der Lokalisierungsaufwand noch mal höher, es sei denn, man macht so wie Yakuza.
Mhm.
Aber ne, das nur am Rande. Mein Wunsch Ace Attorney wäre Ace Attorney Doppelpunkt Athena Sykes. Athena Sykes ist ein Charakter, der in einen der letzten Ace Attorneys eingeführt wurde. Und sie ist eine Anwältin, die neben Apollo agiert und die, finde ich, auch ihr eigenes Spiel verdienen würde. Man könnte da noch mal ihren Charakter vertiefen. Ich wäre aber auch dabei, wenn es eine komplett neue Anwältin wäre, aber einfach mal eine Anwältin.
Mhm.
Weil auch weibliche Charaktere sind in Ace Attorney zumindest oft gut geschrieben.
Mhm.
Also ich glaube, dass das durchaus im Rahmen von den Fähigkeiten der Ace Attorney-Entwickler liegen würde. Am liebsten wäre natürlich, wenn es directed ist von Shu Takumi wieder.
Mhm.
Waren die letzten ja nicht. Und das fände ich einfach mal richtig cool. Dann klar, Produktionswerte gerne hochdrehen, wobei ich eigentlich keine Beschwerden habe, basierend auf Spirit of Justice oder Dual Destiny. Ich finde, das sind sehr hübsche Spiele. Sie sind halt immer noch simpel mit ihren simpleren Animationen, aber die mag ich. Was ich auch super cool fände, wäre noch mal ein Sprite-basiertes Ace Attorney, also wenn es wirklich hoch aufgelöste, von Hand gezeichnete, neue 2D-Grafiken wären. Das wäre auch noch mal richtig cool. Glaube ich aber nicht, dass sie das machen, weil das mit Animationen und 3D-Modellen halt viel, viel einfacher ist. Oder mit der Technologie von Arc System Works. Das wäre natürlich das Krasseste. Weil dann könntest du theoretisch auch diese Momente, wenn du die Täter überführst und die ihren Breakdown haben, das ist ja immer groß animiert.
Mhm.
Wenn ich mir das mit Arc System Animation vorstelle, das wäre der Hammer. Oder auch ein simples Objection und davon vielleicht mehrere Varianten in dieser Art und Weise. Ja, da wäre ich voll dabei. Deswegen da gerne ein neues Ace Attorney. Vielleicht mal mit einem anderen Charakter als jetzt Apollo oder Phoenix.
Ich glaube, ich habe da von ausgehend eine ganz andere Wunschvorstellung, die ich geil fände. Und zwar, das würde dir parallel laufen, die würde das nicht ersetzen. Das Kern Ace Attorney würde weiterhin existieren. Aber so ein Judgment Ace Attorney, was AAA ist, was unglaublich Kohle reingesteckt bekommen hat. Judgment 2 Ace Attorney. Alles klar. Steht bei Tom auf der Liste, hat mir gerade gezeigt. Dann möchte ich dir zuerst deine ursprüngliche Idee überlassen.
Nein, es ist im Wesentlichen das, was du gerade, worauf du, glaube ich, hinaus willst.
Ja, sehr schön. Also das fände ich, dann sind wir uns da ja doch einig.
Ja.
Das fände ich halt auch super cool zu sehen mit AAA-Grafiken und Sprachausgabe und Gesichtern, die gut animiert sind. Alles. Das wäre nochmal eine faszinierende Art und Weise, diese Charaktere kennenzulernen. Und da wäre vielleicht eine Idee, okay, ist es vielleicht ein Remake von Teil 1 vom originalen Ace Attorney, aber im Rahmen, also sowas wie halt, wie wir gerade auch bei Soulstorm zu Apes Exodus erzählt haben, was sich quasi den Kern-Story nimmt oder so, aber das dann völlig neu kontextualisiert. Muss es aber nicht sein, ist gerade nur so eine Idee, finde ich super cool.
Genau, also ich glaube auch, dass so eine Zusammenarbeit zwischen Capcom und dem Yakuza-Team halte ich nicht für ausgeschlossen.
Ja, das wäre schon obvious irgendwie. Krass. Wäre richtig geil.
Ja. Okay, dann.
Ich glaube, vorher kriegen wir Ace Attorney Musu.
Das ist super weird.
Ace Warrior.
Möglich ist das aber tatsächlich. Bin ich dann jetzt einmal wieder dran?
Mir egal.
Ich nehme mal eins, was so komplett out of left field ist, okay?
Mhm.
Der letzte Teil ist ewig her. Ich glaube, der ist im Jahr 2000 erschienen oder 2001. Eine Reihe, die nur auf 2 Spiele kam. Das zweite habe ich gespielt, wurde von BioWare entwickelt, das Ursprungsspiel von Shiny. Und das ist MDK.
Ach, schade.
Enter the Matrix. Zum neuen Film. Oh, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Ja.
MDK 3 wäre das dann, weil ich mag MDK 2 eigentlich ganz gerne. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gespielt, aber es hat ein super
Erklär mal bitte, was MDK
Konzept.
Ist.
MDK, das allererste, war einfach im Wesentlichen ein Third-Person-Shooter, wo du Kurt gespielt hast, der Hausmeister, der zum Space. Nein, Marine nicht. Also der hat so einen ganz komischen, hautengen, schwarzen Anzug an mit so einem, sieht aus wie so ein großer Schnabel als Maske. Super weird. Aber dann hat er so eine, bisschen müsst ihr euch vorstellen wie Samus. Der hat so eine Waffe als Arm dann sozusagen und kann damit Leute abballern. Und in MDK 2 haben sie das erweitert. Da hast du nämlich Kurt gespielt zum einen und der hatte die Fähigkeiten, die Kurt auch hatte. Das heißt, der hat auch so eine Art Fallschirm, mit dem er langsam fallen kann und so. Das heißt, du hast so Platforming-Passagen und dann eben dieses Geballer. Und dann hast du noch den Hund gespielt. Ich will jetzt Max sagen, aber ich glaube, es kann sein, dass das falsch ist wegen Sam & Max. Auf jeden Fall hast du so einen Hund gespielt, der hat 4 Arme und hat in jeder Hand eine Waffe, die du dann auch separat, glaube ich, wechseln konntest. Mhm. Und da ist es dann immer noch ein Third-Person-Shooter, aber halt sehr viel mehr auf Action, die Passagen mit ihm. Und dann hast du noch den Doktor gespielt oder den Professor. Und der hatte einen radioaktiv geladenen Toaster, der radioaktive Toast verschossen hat. Und bei ihm war es immer sehr puzzle-basiert alles.
Das hört sich für mich auch so, also das puzzle-basiert jetzt nicht, aber ansonsten bekomme ich gerade Armed and Dangerous-Vibes.
Ja, es ist so, also es ist generell, passt das sehr in diese Generation auch dieser Shiny-Spiele, ne, Giant Citizen Kabuto, Messiah und so, wo die so super weirde Sachen ausprobiert haben und die Hälfte der Fälle war es echt nicht so gut. Aber MDK 2 war ja, wie gesagt, BioWare entwickelt, was super merkwürdig war, weil es auch voll rausfällt aus den Sachen, die BioWare gemacht haben.
Also lassen wir MDK 3 von Obsidian machen.
Ja, zum Beispiel. Also, ich finde aber diese Teilung in verschiedene Charaktere und dieses bizarre Szenario super einladend und sowas würde ich gerne noch mal sehen, statt immer dieses, ach, jetzt ist es so gritty und realistisch und hast nicht gesehen, das muss es, finde ich, gar nicht immer sein. Es darf auch mal wieder ein bisschen bunter werden, so Jack and Dexter haben wir auch gerade angesprochen, das kann von mir aus auch so ein bisschen in die Richtung gehen, wobei MDK schon auch eher zu den dunkleren Tönen tendiert, weil du ja auch teilweise so gegen fiese Aliens kämpfst. Aber es hat sich halt gar nicht ernst genommen. Und das auf eine sehr erfrischende Art und Weise. Und ich glaube, heute wäre das auch wieder erfrischend. Bräuchte auf jeden Fall allerdings einen guten Writer, damit die Comedy funktioniert.
War das damals so? War das gut?
Weiß ich nicht.
Okay.
Ich müsste es heute noch mal spielen, dir zu sagen, ob das wirklich noch lustig ist. Es ist aber auch viel Slapstick, also viel durch Animationen und sowas.
Ich wurde durch einen Kommentar auch noch mal an Bad Day L.A. erinnert, wo ich auch dachte, das fand ich damals lustig. Und dann haben wir es gestartet. Es war literally the worst thing we've ever seen.
Bad Day L.A. ist ein bisschen scheiße.
Ja. Ich komme zu einem PlayStation 5-exklusiven Spiel. Und das wäre, also, ich habe gar keine Ahnung jetzt genau, wie das mit den Rechten aussieht. Ich glaube, das ist möglich. Ist mir aber auch egal, ist mein Wunschkonzert. Halt die Fresse mit Rechten. Sunset Overdrive 2, exklusiv für die PlayStation 5. Da würde ich einfach drin aufgehen wie nie zuvor. Ich liebe Sunset Overdrive. Ist gerade erst, es gibt Ted Price, also der Chef von Insomniac Games, die ja aufgekauft wurden von Sony letztes Jahr, hat so einen Podcast. Und in der neuen Folge, die irgendwie von letzter Woche rauskam, hatte er tatsächlich Phil Spencer als Gast. Was sowieso schon eine super geile Kombination einfach ist, dass jemand, der von einem der bekanntesten jetzt Sony First Party Studios der Chef ist, dann den Microsoft-Chef einlädt und die einfach generell über die Industrie reden. Das war ein unglaublich interessantes Gespräch. Man merkt halt, das sagen die auch selbst, dass die beide halt einfach gut befreundet sind, privat und so viel miteinander quatschen. Super Chemie und haben halt sehr offen über die Industrie geredet. Und Lootboxen und warum das und das nicht toll ist und das vielleicht besser sein muss. Ja, super faszinierend. Deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass es da durchaus Gesprächsmöglichkeiten gibt, wo man halt sagt, ey Leute, wir wollen das gerne machen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Microsoft da noch Rechte dran hat. Gar keine Ahnung. Ich glaube halt nicht. So oder so, Sunset Overdrive ist für mich eines der unterschätztesten Spiele der gesamten letzten Konsolengeneration. Ich mag es einfach auch deutlich mehr, als viele andere das mochten. Das hat bei mir voll funktioniert mit seinem Movement und auch seinem Humor, was vor allen Dingen so Hit and Miss ja war, weil der sehr reinhaut in sein auch durchaus ein sehr derber Humor ist, der mir aber immer sehr, sehr gut gefiel. Es hat total diese Dreamcast-Ästhetik, alles ist überbunt, all die Charaktere sind so überzeichnet mit zu langen.
Ja, das stimmt.
Zu langen
Gliedmaßen. Es könnte auch von Sega kommen.
Das voll, Spiel, ja. Voll. Und zwar auch wirklich in der Zeit von Sega, wo die halt Nintendo jeden Tag beleidigt haben. Also es passt so ein bisschen in dieser Ästhetik rein, aber das bekommt man halt ansonsten nicht so oft und da hatte ich sehr, sehr viel Spaß dran. An Sunset Overdrive 2 würde ich mich unglaublich laben können.
Ja, also da, ich habe ja Sunset Overdrive nicht so viel gespielt, aber da würde ich mich einfach für dich freuen und ich glaube, ich würde mich auch selbst drüber freuen.
Ja.
Weil diese Art Spiel heiße ich ja sehr willkommen.
Ja, genau. Es gibt ja viele Spiele, wo wir halt auch sagen, okay, die haben bei uns nicht funktioniert, aber wir würden uns sehr freuen, wenn es sie gibt und wenn es mehr von ihnen gibt. Und ich glaube, da wäre Sunset Overdrive ein gutes Beispiel für und dann können wir mal gucken, ob Sony besser in der Lage ist, das zu vermarkten. Das wäre so ein interessantes Fallbeispiel, ob dann Sunset Overdrive 2 zu so einem, was wahrscheinlich auch anders heißen wird, ob das dann auch zu so einem Days Gone wird, wo einfach Sony irgendwie ihre magisches Händchen beweisen und einfach alles abreißt in seinen Verkaufszahlen.
Ja, aber Sunset Overdrive hat es ja doppelt schwer, weil einmal ist es generell jetzt kein so massenkompatibles Konzept sofort und dann war halt noch die Xbox auf dem Status, auf dem sie war.
Ja,
genau.
Ja.
Und gerade hierzulande, also ich glaube, ich kenne immer noch nicht viele Leute, die eine Xbox haben.
Achso, eine Xbox. Echt auch, ich auch wenig. Mein Bruder hatte eine, die er dann verkauft hat, um sich eine PlayStation zu kaufen, weil er halt auch so war, ich kenne niemanden, mit dem ich spielen kann.
Ja, ja.
Ist tatsächlich so.
Okay. Bei mir ist es mal auch wieder eine Rückkehr. Wir haben erst neulich die Trilogie gespielt, gibt aber auch einen vierten Teil. Es kommt ein Spiel mit dem Namen, wieder Multiplattform, ein Spiel mit dem Namen Onimusha, The Return of Guildenstern, habe ich es jetzt einfach mal
genannt. Oh no, weil das weiß ja gar keiner.
Ja, ist ja egal. Aber ich fände einfach sehr lustig, wenn Guildenstern oder ein ähnlich abgedrehter Bösewicht wiederkommt. Und du auch wieder dieses Ding hast aus. Können ruhig komplett modellierte Umgebungen sein, aber eben diese festen Perspektiven, fand ich, gibt Onimusha noch mal was Eigenes, was es dann auch ein bisschen von Devil May Cry absetzt. Und auch so dieser Puzzle-Fokus, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Soll es dann wirklich sowas werden, was auch in diese Richtung geht, wo du einen Mix hast aus Adventure und Hack'n'Slash? Ich glaube, ich fände es besser als ein reines Hack'n'Slash. Oder wenn es ein reines Hack'n'Slash ist, dann bitte zumindest mit ein paar Jump'n'Run-Passagen oder größeren Navigationsherausforderungen. Weil mir macht zwar Devil May Cry 5 sehr viel Spaß, aber ich fände besser, wenn da ein bisschen mehr hinterstecken würde im Level-Design, weißt du? Und dir geht's ja da ganz genauso.
Ja.
Und ich glaube, Onimusha hätte da auf jeden Fall die Chance zu. Ansonsten ruhig Samanosuke wiederholen, ruhig Jubei wiederholen und ruhig auch die verrückteren Elemente der Serie wiederholen. Also gerne auch wieder einen Schauspieler rannehmen. Spielt da Jubei neben Til Schweiger und dann kauft das auch jeder.
Deutsche The Rock.
Oder einfach The Rock, fände ich auch gut.
Ja, der würde das machen.
Ja, der würde es machen.
Ach, Vin Diesel. Wenn der von Vin Diesel, das ist safe.
Oder Vin Diesel, ja, genau.
Irgendeinen dieser Action-Typen halt. Oder hier, es gibt doch jetzt, wie heißt noch mal der Schauspieler von Better Call Saul? Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, der hat jetzt gerade einen solchen Actionfilm gedreht. Der ist jetzt so ein Taken-like, wo er der Actionheld ist, aber unironisch. Also so richtig real. Und da bin ich unglaublich excited drauf, weil der Mann ist ja ein hervorragender Schauspieler. Ja. Ein unglaublich guter Schauspieler. Und es könnte halt so ein richtiges Walter White-Ding wieder sein, wo du einen voll auf seine Rolle verfestigt hast. Ja. Und dann macht er einfach, ist der, der krasseste Badass John Wick aller Zeiten. Und dann hast du fucking Bob Odenkirk als Underling von Gildenstern, der mit ihm zusammenarbeitet. Ja, genau. Und dann wird er verwandelt und kriegt dann so ein Mac-Gesicht in einer Hälfte. Guck mal, wir haben das Spiel ist fertig, Capcom, ja, macht's quasi, doch einfach.
Genau, nehmt euch einfach diese Idee,
ja,
und macht ein neues Onimusha. Wobei ich ja, also, ne, wenn wir jetzt wieder in der realen Welt sind, ich bezweifle ja, dass wir überhaupt mal einen Remaster vom zweiten Teil sehen.
Nee, glaube ich auch nicht. Das war nicht erfolgreich genug. Ja. Zumindest, also ich habe keine Verkaufszahlen, aber es schien mir nicht besonders erfolgreich. Brutal Legend 2 möchte ich sehen. Und zwar auch wieder so ein Spiel. Es ist halt, fällt sich so ein bisschen wie bei Sunset Overdrive. Da reden nicht so oft Leute drüber. Mhm. Es kam nicht unglaublich gut an zum Release. Ich habe das zum Release gekauft und gespielt und geliebt. Die RTS-Passagen sind für mich unkompliziert genug, dass sie auch im Kontext dieser Konsolenspielerfahrung gut funktioniert haben. Denn der Humor und das Writing sind für mich halt wie Psychonauts, einfach auf den fucking Punkt. Jede Zwischensequenz liebe ich, jede Dialogzeile liebe ich, jedes Stück Inszenierung liebe ich. Die unglaubliche Integrierung dieser ganzen Real-Life-Rockstars in diesem Spiel ist phänomenal. Jack Black ist unglaublich. Ich liebe alles an diesem Spiel. Also macht da von mir aus einen reinen Action-Titel draus. Das ist ja das, was man wirklich mit Abstand am meisten hört. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, nee, ich brauche unbedingt dieses RTS-Hybrid, den da Tim Schafer wollte, angelehnt an dem bekannten Superhit Herzog 2, was immer wieder genannt wird als Vorbild. Aber einfach ein Spiel in dieser Welt mit diesen Charakteren und spielerisch machen sie dann meinetwegen, was sie wollen. Hey, willkommen! Machen wir es doch. Du weißt, was jetzt kommt. Double Fine, Platinum Games, Zusammenarbeit, Brutal Legend 2, it's near all over
Kannst
again.
Kannst du dir vorstellen, wie Tim Schafer mit Hideki Kamiya im gleichen Raum sitzen? Das fällt mir irgendwie voll schwer.
Oh mein Gott. Stell dir mal vor, Tim Schafer würde ein Hideki Kamiya-Spiel schreiben. Dann müssten wir einfach danach zumachen. Diese Hooked und die Videospielindustrie als Ganzes, weil da bin ich gerade einfach gekommen, dass das Beste, was ich hier gehört habe, Tom. Ich möchte das, genau das will ich.
Okay.
Mein Gott.
Brutal Legend von Platinum Games mit Platinum Games Cross Double Fine. Aber es wäre ja dann, Double Fine gehört ja Microsoft, also es wäre ein Xbox.
Ja, genau, habe ich als Xbox-exklusives Titelspiel aufgelistet.
Es wäre tatsächlich von, also wenn ich mal so realistisch überlege, von den Franchises, die Double Fine haben, könnte ich mir vorstellen, dass daraus noch mal etwas Größeres wird, weil das Potenzial für was Großes, finde ich, ist in Brutal Legend durchaus vorhanden.
Ist auch ein bisschen die Frage, wem das die Rechte gerade gehören. Also, die Double Fine hat ja später selbst dann den PC-Port gepublished. Ja. Das heißt, da konnten sie ja selbst was machen. Aber ich glaube, denen gehört das, aber ich bin mir nicht sicher.
Würde ich jetzt dann zumindest mal schätzen, dass denen das gehört. Okay, ich habe noch mehrere Sachen bei mir stehen. Ich muss jetzt mal ein bisschen aussuchen.
Ja, ich bin so, also mit den großen Sachen bin ich eigentlich auch so ziemlich durch.
Von genau, mir
könnten wir uns dem Ende
auch
zuneigen.
Wir haben halt auch, also ne, so Sachen wie jetzt das nächste Nier oder so, kann man sich, glaube ich, ein bisschen denken.
Ja, ja.
Könnte man zwar auch,
jetzt auch nicht
drüber fabulieren.
Zu obvious Sachen habe ich jetzt auch nicht mit reingenommen.
Genau, oder so eine Rückkehr von Silent Hills oder sowas, aber das ist so,
ja. Das gibt es ja schon bei Dreams.
Ja, genau. Okay, aber theoretisch könnte das alles hier bei Dreams stattfinden. True. Deswegen ist das vielleicht nicht so das ausschlagende Kriterium. Das ist auch so ein eigentlich so voll der Klassiker von unseren Spielen. Ich bin auch erstaunt, dass wir beide es noch nicht genannt haben, weil vielleicht auch unsere Hoffnung einfach so zerstört wurde. Ein neues Prince of Persia wäre halt Sahne. Ein lineares Action-Adventure. Es müsste, bei mir ist es, glaube ich, nicht mal dieses, ich hänge jetzt nicht an Prince of Persia als Franchise im Sinne von, oh Gott, ich brauche diese Charaktere und brauche diese 1001-Nacht-Geschichte. Von mir aus kann es auch ein Assassin's Creed sein, ein Spin-off von Assassin's Creed, das aber sich so spielt und so aufgebaut ist wie ein lineares Action-Adventure.
Ja,
weißt du? Da wäre ich, glaube ich, ähnlich aufgeregt drüber, weil diese Art Spiel einfach nicht mehr wirklich stattfindet. Oder auch mal einen Tomb Raider. Ich meine, du meintest ja Rise, nicht Rise.
Shadow.
Shadow.
It's bad.
geht schon in die Richtung.
Aber hat ja schon auf eine Welt noch dazwischen. Und
ja, also und so. Mir ist das immer noch zu sehr dann das. Mhm. Fände ich voll interessant.
Ja.
Wenn Navigation eine Herausforderung ist.
Ja.
Und das ist es in den meisten Fällen nicht bei dieser Art Spiel. Und das ist sehr schade. Und von mir aus kann das auch einen Uncharted machen oder sonst irgendwas. Hauptsache mal irgendein Spiel aus dieser Richtung macht es mal wieder. Aber irgendwann müssen sich Entwickler allgemein dazu entschieden haben, dass das nicht etwas ist, was Leute wollen.
Ja, man bewegt sich ein bisschen wieder. Denn eben durch Shadow of the Tomb Raider, wenn man die Hilfen ausschaltet, aber auch Uncharted Lost Odyssey war ja, fand ich das, wo ja dank der, in dem ironischerweise dadurch, dass die Welt ein bisschen offener wurde, wurde das Klettern so ein bisschen zur Herausforderung. Nicht das Klettern unmittelbar, aber die Wege, die du gefunden hast, und wo du ein bisschen gucken musst,
du hattest nicht mehr ganz so obvious war. Du hattest Erkundungen wieder drin.
Genau.
Wobei ja Erkundung zum Beispiel gar kein so großer Faktor ist von Prince of Persia. Nee, bei Prince of Persia ist es ja, dir wird ja meist mit einer Kamerafahrt gezeigt, was gerade vor dir liegt.
Und dann musst du,
musst du gucken, wie du da am besten langkommst. Und das, finde ich, ist einfach eine spannende Spielmechanik.
Ich hole dann noch einen out of left field, was völlig random ist, aber etwas, was einfach, also es sind, ich mag halt einfach Spiele, die, wo man nicht so ganz versteht, warum die existieren. Also wer, was war da, da ist kein offensichtlicher Marketing-Trend hinter, die sind einzigartig, die sind ein bisschen weird, und das ist eines, was ich ziemlich gerne mochte in diesem Rahmen, nämlich Second Sight. Also Second Sight soll das Spiel heißen. Third Sight, meinetwegen. So einfach konzeptuell ein Spiel, wo du halt diese Kräfte hast, diese übernatürlichen. Überlegt euch da meinetwegen auch PsyOps 2. Irgendwas so in diesem Rahmen, was halt nicht dem Genre des Shooters einfach nur entspricht, sondern ein bisschen was Eigenes damit macht.
Shadow Man, finde ich, gehört auch Shadow Man, so in die Richtung.
Das hätte ich super, super gerne. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich unbedingt ein Sequel zu Second Sight haben muss. Ich habe das Spiel ja auch selbst nicht durchgespielt. Ja. Wir haben es auf Time 3 mal ein bisschen gespielt. Bei mir war damals das Problem, ich hatte einfach einen Bug, zumindest soweit ich das damals gemerkt habe, und habe es deswegen nicht durchspielen können. Ich will so weirden Kram sehen, der nicht auf Franchising aus ist, der nicht eine offizielle Inspiration ist, nicht eine offizielle Inspiration hat, sondern der einfach aus einem kreativen Team heraus entstanden ist.
Ich glaube,
Geist 2.
Ja, naja, also ich bin da voll bei dir. Ich glaube, deswegen finde ich halt sowas wie Outriders so langweilig.
Ja, voll.
Oder das 20. Assassin's Creed, das dann sich genauso spielt wie die letzten drei.
Ja, ja.
Und ich so denke, ja, also das sind dann gute Spiele, das will ich ja gar nicht bezweifeln, aber warum nicht mal sich ein bisschen was Neues trauen? Und die Antwort darauf ist, weil es halt marktwirtschaftlich schwierig ist, ein Risiko zu machen, wenn die Spiele einfach so viele Millionen Dollar kosten und da so viele Leben auch dran hängen. Also das ist uns ja durchaus bewusst. Aber das ist vielleicht noch eine andere Erkenntnis, wo du gestern erst im Stream zu mir meintest, dass Yu Suzuki, oder nee, die Leute von Deep Silver und Koch und
THQ Nordic einfach
genau gesagt haben, hey, wir haben erkannt, Shenmue ist kein AAA-Spiel, so. Und ich finde ja, müssen doch auch nicht alle Spiele sein.
Ja.
Warum können die großen Publisher nicht auch kleinere Spiele finanzieren? Das ist ja etwas, was Microsoft scheinbar auch machen möchte teilweise. Weil das erklärte Ziel ja nicht unbedingt ist, jedes dieser Studios, die wir geholt haben, wird jetzt hochgestockt und das wären AAA-Produktionen, 4 Jahre Entwicklungszeit und fertig.
Ja.
Was man ja daran sieht, dass Ninja Theory diese verschiedenen kleinen Projekte hat. Und sowas finde ich halt super cool.
Ja.
Diese kleinen Projekte, die dadurch entstehen. Und das kann mal sowas super Ernstes sein wie ein Hellblade, aber es kann, finde ich, auch mal was super Albernes und Schlocky sein wie ein Geist 2.
Bitte, bitte. Oder so. Bitte, bitte.
Ja.
Ja, also von mir aus könnten wir sagen, dass das unsere Liste ist.
Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr Dringendes. Ich hätte noch so Sachen wie Crazy Taxi oder Daytona, aber das wären einfach diese Rückkehrer, die für mich in diese Arcade-Nummer fallen. Terranigma erwähne ich immer wieder gern, will ich einfach nur mal wieder, einfach nur, dass man das kaufen kann aktuell. Das ist ja momentan der Maßstab, an dem ich bin bei Terranigma.
Ja, ich habe bei mir war halt so ein bisschen der Gedanke, okay, Launch-Titel, die sollen so ein bisschen Signalwirkung haben, so ein bisschen was Spezielles, vielleicht auch Leute zum Kauf der Konsole bringen, damit was Einzigartiges sein, deswegen habe ich auch ein bisschen versucht, danach auszuwählen. So, das war's für heute, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich wie immer vielen, vielen Dank für euren Support. Falls ihr gerade auf die Patreon- oder Steady-Seite gekommen seid für diesen Podcast, scrollt doch mal ein bisschen nach unten. Da gibt's ein paar interessante Sachen. Es gibt unter anderem zum Beispiel Praise the Casual. Schaut euch das doch mal an. Wir haben auch eine Umfrage gestartet. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch online ist, wenn dieser Cast rauskommt.
Morgen ist die doch noch online.
Aber würde der Cast nicht nächste Woche kommen?
Stimmt, der kommt ja nicht so.
Genau. Schau,
wir
deswegen,
produzieren vor,
genau, wir haben vorproduziert. deswegen scrollt einfach mal runter und guckt nach. Es kann sein, dass der noch online ist, weil warum nicht? Hier ist ja keine Eile bei. Da könnt ihr, wenn er noch online ist, voten, was ihr als nächstes, als nächsten Film sehen möchtet bei Uwes Bollywood, wenn ihr eben mit dem Feedbacker-Tier supportet, also ab 10 Euro und 10 Dollar. Und der letzte Podcast, Invader Sim mit Tom und Dani, kann ich euch auch sehr empfehlen von Hooked on Topic. Heute würde ich mich dann verabschieden bei euch.
Und
ich,
die erste Folge Pokémon-Prüfer, hast du das gerade
schon? Natürlich, nee, die habe ich vergessen. Ich wusste, irgendwas ist da doch.
Ja, ja.
Dankeschön für die Berichtigung. Wir bewerten Pokémon, ist ein eigenes Format namens Pokémon-Prüfer. Jetzt ganz hochoffiziell. Wir haben ein Zertifikat uns geholt, das uns erlaubt, die objektiv richtigen Bewertungen für diese Pokémon auszuhändigen und die PÜV-Prüfung ihnen durchzuziehen. da bitte reingucken. Und dann habt ihr auch noch die zweite Folge, die mittlerweile auch erschienen ist. Richtig. Für alle so viele Sachen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Kuss auf den Mund. Bis zum nächsten Mal.
Bis und tschüss. Zum nächsten Mal. Tschüss.